Hallo Boris.
Hallo Kathi, wie geht's dir?
Mir geht es gut. Sehr wellenartig. Ein Auf und Ab. Aber ich gebe zu, es hängt damit zusammen, wie oft ich auf mein Telefon gucke. Ich möchte dir aber trotzdem erstmal erzählen, was mir neulich passiert ist. Ich habe dir ja erzählt, dass mein altes Laptop, da hatte ich ja den Bildschirm kaputt gemacht, weil ich den geputzt habe. Und das war gleich, nachdem ich das aus dem Leasingvertrag rausgekauft habe. Ich habe dann einen neuen Bildschirm gekauft, der bei Apple dann mal eben 800 Euro kostet. Das war aber voll Kasko versichert. Also musste ich nur 200 Euro dazu bezahlen. Und dieser Rechner sollte dann hinter die Bühne. Und dann habe ich einen niegelnagelneuen gekriegt. Du erinnerst dich, ich hatte damit einen Podcast schon aufgezeichnet. Der war niegelnagelneu, der Rechner. Da habe ich eine komplette Tasse Kaffee drüber gegossen.
Nein.
Ja.
Die Tastatur richtig rein, so.
Richtig. Es lief quasi aus den USB-C-Anschlüssen und dem Kopfhöreranschluss wieder raus, der Kaffee. So, ich habe das Gerät jetzt abgegeben bei Apple. Ich kriege auch da jetzt ein neues, aber weil das auch versichert ist, Gott sei Dank. Aber wie kann man denn so ein Pech haben? Ich war entsetzt.
Vielleicht ist es ein Zeichen, dass du dich von Tastaturen trennen sollst, oder man weiß ja nicht.
Ich weiß es auch nicht. Jetzt aber für mich erstmal zum Thema des Tages. Oder die Frage des Tages, und es tut mir leid für den Zuhörer, dass wir gleich schon wieder so einsteigen. Sollen Drag Queens im Kindergarten vierjährigen Kindern vorlesen? Genauer gesagt, eine Drag Queen, die zum Beispiel heißt, ein Drag King, glaube ich, ist das. Big Clit, also große Klitoris.
Das ist jetzt eine schwere Frage an jemand, der aus dem Bereich, also zumindest organisatorisch aus dem Bereich Kunst kommt. Ich denke ja eins, die richtige Antwort, politisch übrigens auch korrekt hoffentlich, ist nicht korrekt politisch, aber ich sag's trotzdem. Die richtige Antwort ist, wenn diese Drag Queen, also nicht mit D-R-E-C-K, sondern Drag Queen, so muss ich sagen. Wenn diese Drag Queen richtig toll lesen und erzählen kann, dann soll sie gerne vorlesen. Es wäre angemessen, den Kindern keinen Namen zu geben, weil es gibt oft in der Geschichte des Märchenerzählens, in der Geschichte der Charaktere in Märchen, kein einziges Beispiel, wo eine Hauptfigur oder eine Figur, die etwas rüberbringen will, einen Namen hat, den die Kinder nicht verstehen und der in der Erklärung Peinlichkeit hervorruft. Insofern würde ich mich von dem Namen verabschieden, aber das ist ein anderes Thema. Man kann sie ja Draggy nennen oder keine Ahnung, irgendwie sowas. Aber tatsächlich, wenn sie gut lesen kann, soll sie halt vortragen. Wenn sie bunt sein will, soll sie halt vortragen. Ich finde es, was mich stört ist, und da bin ich mit dem Gouverneur von Florida auf einer Seite, ich finde, die Orientierung muss sein Leistung und nicht, wir machen was Buntes, Wildes, anderes, Schräges, wir wollen uns irgendwohin committen, wir wollen uns in irgendeine Richtung verbeugen. Ich finde es gut, wenn Leistung zählt, dann braucht es keine Quote. Und ich finde, die Ansage, eine Dreckqueen kommt zum Vorlesen überflüssig. Ich finde toll, wenn man sagt, da kommt jemand ganz Buntes und erzählt aus seinem bunten Leben und liest was vor.
So machen die das auch, glaube ich. Und der Witz ist aber, ich habe da jetzt echt einige Tweets und auch Antworten und so. Ich mag das ja eigentlich gerne, dass ich darüber so argumentiere also eine Argumentationskette finde über die Diskussion. Aber es ist schon echt interessant. Also wenn man jetzt sagt, man ist da nicht für. Also meine Einstellung ist momentan, grundsätzlich soll ja jeder vorlesen. Warum machen die nicht eine Drag Queen Vorlesehalle? Dann kann doch jeder selber entscheiden, ob er da mit seinem Kind hingeht und sich von einer Drag Queen was vorlesen lässt. Ich habe auch nicht dagegen, dass die jetzt in einen Kindergarten gehen, aber ich habe auch nichts dafür.
Also nein, das genau so ist es. Das sagst du genau richtig. Und das Schlimme ist halt das, wir hatten ja schon ein paar Mal drüber gesprochen. Diese große Marktforschung mit 14.000 Befragten im Gegensatz zu allen anderen Marktforschungen, wo so 2.000 Leute befragt werden in Deutschland, also 14.000 Befragte, die ja befragt wurden oder gefragt wurden, was verbinden sie mit der LGBTQ, mit dem ganzen Woken, mit dem Gendern, verbinden sie damit etwas Positives? Und es haben halt blöderweise nur 0,5% der Deutschen gesagt, dass sie damit etwas Positives verbinden. Das heißt, ich glaube, wenn du zwei Hallen hast oder zwei Säle, in einem liest die Drag Queen, im anderen liest, lese ich, dann wird mein Saal voll sein und der Saal wird leer sein.
Aber der Witz ist, wenn du in der einen Halle liest und in der anderen liest die Drag Queen, kommen bei dir vorher Beschwerden, dass du den Kind nichts vorlesen darfst. Da kannst du sehen, wie
Ich habe dir doch erzählt, ich habe doch meinen Vorlesetag gehabt, ne? Das war tatsächlich, also da war wirklich erstaunlich. Wobei eben, wie gesagt, es ist ja wie, also für mich ist es ein bisschen wie mit den Masken. Ich bin wirklich fassungslos darüber, nachdem inzwischen bewiesen und klar ist und so. Und man wusste am Anfang nicht alles und man hat es halt versucht und so. Aber allein, dass die Löcher in den Masken größer sind, als die Viren klein sind, whatever. Heute ist es klar, dass dieses Maskending für den Arsch ist. Warum tragen Menschen heute Masken? Und ich sag's dir, es ist nur ein Bekenntnis. Und wenn du in der Hamburger U-Bahn fährst, das ist kein Witz, das ist wirklich wahr. Kann jeder jetzt in die U-Bahn gehen und kann das prüfen. Wenn einer mit einer Maske irgendwo sitzt, ne, dann gucken den alle an und er guckt betreten zu Boden. Sobald ein Zweiter einsteigt, dann guckt der Zweite in den Wagen, dann sieht er einen Maskenträger und setzt sich zu dem Maskenträger. Und dann passiert Folgendes. Dann nicken sich die beiden wissend zu. Und dann sagst du, Freunde, da haben gerade zwei Bekloppte sich gegenseitig dafür auf die Schulter geklopft, dass sie bekloppt sind. Herzlichen Glückwunsch. Und dann sitzen die selig nebeneinander mit ihren Masken. Das ist so bekloppt. Das ist so dermaßen bekloppt. Wahnsinn.
Ja, also ich stelle das tatsächlich auch fest, gerade jetzt eben wegen dieser Trans-Debatte, das ist alles irgendwie, man will es ja nicht sagen, aber es ist das Motto, wir sind umgeben von Bekloppten. Die sind alle irgendwie bekloppt geworden. Diese Politiker, die hat er gestern, irgendeine Politikerin hat er gestern geschrieben, moderne Menschen irgendwie möchten Drag Queens in Kindergärten und LGBTIQ und was weiß ich. Konservative Menschen möchten keine Drag Queens und natürlich immer kurz vor rechts. Das ist immer alles rechts. Und jetzt, also wenn du jetzt der Meinung bist, dass da keine Drag Queen im Kindergarten vorlesen soll, bist jetzt auch schon wieder Nazi. Also, das ist völlig hanebüchen. Das ist alles völlig irre. Du erlebst hier gerade wirklich jemanden, der an diesem ganzen Beklopptsein langsam zugrunde geht. Die Tagesschau hat gestern gesagt, sie haben jetzt beim Mastodon haben sich jetzt die konzentrieren sich jetzt auf Mastodon statt Twitter und haben da drunter geschrieben, das ist ja für die Nutzenden, wird das total spannend. Und da habe ich geschrieben, ich bin da raus, weil ich bin Nutzer. Nutzende, was passiert hier in dem Land? Keiner will es. Ach, und wenn du dann mitmachst, wirst du als unsolidarisch. Das wurde mir jetzt nach 3 Tagen, ich bin nicht mehr solidarisch. Ich habe irgendwann geschrieben, pass mal auf, du dämlicher Troll. Ich bin der gelebte Vielfalt. Ich bin der Vater eines 11-jährigen Mädchens. Ich bin in einer bisexuellen Beziehung mit einer Frau verheiratet. Und ich gehe abends geschminkt ins Bett. Meine Tochter hat jeden Tag eine Dragshow hier zu Hause. Die haben sie doch nicht mehr alle.
Nee. Weißt du, mir ist gestern was ganz Tolles passiert. Ich bin hier in Hamburg, im sogenannten Business Club Hamburg bin ich Mitglied. Ich bin überhaupt kein Mensch für Clubs. Ich finde Clubs, habe auch nie da mich wohlgefühlt. Ich war ja früher in der Fernseh- und Medienbranche und dann, ich habe mich auch nie wohlgefühlt auf Fernsehpreis, Filmpreis, Bambi, bla bla bla. Ich war da überall eingeladen. Ich bin da auch brav hingegangen mit meiner Frau. Und dann haben wir immer zugesehen, dass wir eben dass wir bei der Show dabei waren. Das war meistens sehr langweilig. Trotzdem haben Menschen Preise bekommen, die es verdient haben. Da haben wir auch gerne mit geklatscht und auch Applaus und Respekt gezollt und so, gar keine Frage. Und dann war die Veranstaltung zu Ende und dann kam es zum After, zum Zusammenstehen, zum Gemütlichen. Und ich bin für sowas nicht geschaffen. Ich kann kein Smalltalk. Ich kann das nicht. Es fühlt sich für mich nicht gut an. Ich kann das schon irgendwie, aber es fühlt sich nicht gut an. Und ganz ehrlich, in Sachen Geschäft, ich kenne kein Beispiel, wo auf so einer Veranstaltung jemals ein vernünftiges Geschäft rausgekommen ist. Wenn zwei Besoffene sich unterhalten und liegen sich in den Armen und sagen, sie sind die Größten, am nächsten Tag haben die das beide vergessen. Whatever. Deswegen gehe ich nicht in Clubs. In diesem Hamburger Club bin ich gegangen, nachdem ich bei AIDA weg bin. Und zwar deswegen, weil ich mich austauschen möchte mit Menschen, die sich auskennen, die eine gewisse Bildung haben, die eine Karriere haben, die Firmenchefs sind. Das ist ein gewisser Kreis. Und da gehe ich gerne hin. Und das macht mir richtig Spaß. Und gestern Abend war ein Abend, wir hatten gestern Abend Spargelessen. Der leckerste Schinken meines Lebens habe ich gestern gegessen bei diesem Spargelessen im Business Club Hamburg, weil dieser Koch extra 100 Kilometer gefahren ist, um diesen Schinken zu besorgen. Wir haben, als er das gesagt hat, habe ich gedacht, naja, Mensch, also wusste gar nicht, ja. Der Typ, dieser Koch, der ist ein Genie. Der sagt, der Schinken war so lecker. Ich habe den Schinken um den Spargel gewickelt, um jedes Spargelstückchen und habe ihn in die Soße getaucht. Selbstgemachte Hollandaise vom allerfeinsten. Pellkartoffeln, die hast du noch nie. Es war so lecker, mir läuft jetzt das Wasser im Mund zusammen. Aber das wollte ich nicht sagen. Ich wollte sagen, wir haben dann gesprochen und normalerweise gehe ich auch jetzt nicht als Letzter. Gestern bin ich als Letzter gegangen mit meiner Frau, mit 6 anderen Leuten noch zusammen. Und dann entwickelte sich ein Gespräch zum Ende des Abends hin. Und zwar war da ein Paar, das wurzelmäßig aus dem Iran kommt. Und die Frau, eine sehr, sehr, sehr kluge, wirklich kluge, sympathische Person, hat Folgendes erzählt. Und das muss man sich jetzt mal genau auf der Zunge zergehen lassen und sich mal vorstellen. Sie sagt, im Iran waren die Frauen mit den kurzen Röcken wunderschöne Frauen in einem unfassbar tollen Land, frei, kulturell, da haben sogar die Rolling Stones gespielt, ja, da war alles, da gab's Kultur, das war offen, das war weltoffen, da war Mode, da wurden Filme gedreht. Das war eine blühende Kultur von unglaublich schönen und modernen Menschen. Und dann kam von oben die, ich weiß jetzt nicht, wie die richtige Fachbezeichnung ist, ich will keinem nicht Blödsinn reden, weil ich mich ja nicht auskennen, aber dann kamen diese neuen religiösen Regierungen. Und dann mussten die Frauen von heute auf morgen alle Kopftücher tragen. Und der Schritt hin zu dem, was jetzt da ist, der totale Untergang, ein Land, eine Welt, tausende von Jahren Kultur, dem Untergang geweiht, weil da irgendwelche Vollpfosten-Minderheiten von oben dieses Land tyrannisieren. Und sie sagt, sie wohnt hier in Deutschland, die sind auch, also sind Deutsche und so und wohnen hier ganz lange, sehr erfolgreiche, beide sehr erfolgreiche Kaufleute und Unternehmer. Und sie sagt, weißt du, für uns ist das so, wir kennen diese Geschichte und wir wissen, wie schnell das geht. Und wir gucken uns an, was in Deutschland passiert. Eine kleine, aggressive Minderheit, die uns dazu bringt, uns zu verhüllen. Gut, die Kopftücher müssen wir nicht tragen, aber Masken. Und jetzt ist es so, dass wir Fahrrad fahren müssen. Autofahrer werden bepöbelt und das ist überhaupt ganz normal, dass du bepöbelt wirst. Jemand, der einen Kamin hat, wird bepöbelt. Jemand, der ein Haus hat, wird bestraft. Es werden neue Arten von Regeln eingeführt, die gar keinen Sinn machen. Atomkraft abschaffen, Wärmepumpen, Blödsinn. Jeder, der keine Fußbodenheizung hat, kann mit der Wärmepumpe überhaupt gar nichts anfangen. Die Fußbodenheizung kostet Schweinegeld. Alle alten Häuser, der gesamte alte Hausbestand in ganz Deutschland müsste aufgerissen werden. Es gibt nicht mal die Handwerker. Es ist alles Blödsinn. Genau wie, sagt sie, wie in meiner Heimat. Und das geht so schnell. Und dann ist vorbei, dann ist Schluss mit lustig. Und das ist das Problem. Und da habe ich gedacht, wir sind gestern Abend nach Hause gefahren und haben gedacht, wow, sie hat recht, das geht ganz schnell. Und das merkst du gar nicht. Und jetzt guck dir mal an, was passiert. Eine kleine radikale Minderheit, die uns unterdrückt. Und du, also als Künstler, ne, die kriegen ja als erstes die Klatsche. Du bist in der ganzen Corona-Zeit hast du trotzdem die Fragen gestellt, du hast dich dem ganzen Gendern nicht unterworfen, weil du es gar nicht nötig hast, genau wie ich. Mich muss keine 25-jährige Studienabbrecherin, die übergewichtig ist, die muss mir nicht erzählen, was ich zu essen habe, die muss mir nicht erzählen, was ich zu denken habe und schon gar nicht, was Gleichberechtigung ist. Das weiß ich mein Leben lang. Und für mich die Frage ist, wie weit sind wir schon in dem Prozess, den der Iran schon durchgemacht hat?
Also ich habe da gestern mit einem Kollegen drüber gesprochen. Wir haben gestern eine Comedy-Mixed-Show gemacht in Lübeck, was ich gar nicht so gerne tue, weil ich mich einfach irgendwie nicht als Comedian sehe und immer ein Problem hat mit denen. Das waren aber nette Kollegen. Und da war ein junger Kollege dabei, der gesagt hat, er spürt das ganz rasant. Weil ich habe dann gesagt, na ja, also man muss sich schon mal Sorgen machen. Bislang, da geht ja echt einiges bergab. Und da hat er gesagt, geht, da ist schon ganz vieles den Berg runtergerollt. Da war ich ein bisschen schockiert, dass manche Leute das, vor allem junge Leute, das genauso sehen. Weil die Jungen versuchen ja in diesem neuen Gedöns immer irgendwas Positives zu finden. Aber im Prinzip, ich schalte da tatsächlich immer mehr ab, egal was die machen. Ich habe letzte Woche, war ich im Varieté etc., da ist der Erasmus Stein, sehr geschätzter Kollege. Der Erasmus Stein ist so klein, wie er dick ist. Das ist eine kleine, dicke Kugel. Und die Show handelte über das Thema Vielfalt. Ist ja so, wo ich so denke, ist ja nicht so meins, aber gut. Also die haben das ganz gut gemacht. Die haben aus aller Herren Länder Artisten eingeflogen, die ganz fantastisch gearbeitet haben und auch wirklich Nummern hatten, die man ewig nicht gesehen hat. Zopfhang, kennst du Zopfhang, wenn die sich so an den Haaren aufhängen,
ja,
ins Theater fliegen und so Sachen, die man ewig nicht gesehen hat oder eben noch gar nicht gesehen hat und waren alle Hautfarben, alle Nationalitäten dabei. Und das sollte auch die Message sein dieses Programms. Be Pride und sei wie du willst und so. Es war aber nicht aufdringlich rübergebracht, das war eigentlich nett. So, jetzt hat dieser Erasmus das auch immer betont, aber dezent. Und er hat Witze gemacht über sich und sein Dicksein. Und ob du es glaubst oder nicht, sind mehrere Schreiben gekommen. Wenn sie jetzt schon für Vielfalt sind und gegen Ausgrenzen, dann verstehen sie nicht, dass der Moderator sich über Mehrgewichtige lustig macht. Also ich finde ja, das Wort Mehrgewichtige ist ja auch schon wieder so zeitgeistesgestört. Aber da hat er daher gesagt, ich darf mich jetzt nicht mehr über mich selber lustig machen. Das verbieten die einem auch schon. Das ist doch wirklich, wo du denkst, was ich hier jetzt die letzten Tage gehört habe, das ist wirklich unglaublich. Um uns herum fällt alles auseinander und die...
Pass auf, und jetzt ist die Frage, von wem geht das aus? Und da kann ich dir was sagen, geschichtlich. Die reichen, satten, faulen Studenten der Ostküste in Amerika wollten sich in ihren Universitäten, in ihren eleganten, edlen, die die Eltern teuer bezahlen, nicht mehr mit Maßstäben messen lassen, die heutzutage die damals die Maßstäbe waren. Also haben sie sich neue Sachen ausgedacht, die jetzt neue Maßstäbe sind. Zum Beispiel Gender. Damit konntest du zum Beispiel jetzt eine wissenschaftliche Arbeit schreiben müsstest, sagen wir mal über Psychologie, einfach irgendwas zu nehmen. So musstest du früher 50 Seiten schreiben, sagen wir mal. Und auf diesen 50 Seiten durften möglichst wenig Rechtschreibfehler sein, eins. Und zweitens, der Inhalt sollte möglichst gut sein. Sauber strukturiert, inhaltlich nachvollziehbar, alles, was dazu gehört. Und dann wurde darunter eine Note geschrieben. 1, 2, 3, whatever. So, gab's Punkte dafür, das war's. Die waren faul, die hatten keine Ahnung, die waren überhaupt nicht geeignet und die wollten ihren Eltern trotzdem natürlich irgendwie, die Eltern sagen, wir zahlen den Scheiß nicht, wenn du hier schlechte Sachen ablieferst, schlechte Leistung ablieferst. Und dann haben die sich gedacht, pass auf, wir sind ganz schlau, wir schaffen einfach eine neue Währung. Und die neue Währung ist zum Beispiel, wir brauchen mehr Gerechtigkeit, mehr Geschlechtergerechtigkeit, deswegen gendern wir. Damit konnten sie eins machen, jede wissenschaftliche Arbeit von einem Einzelschüler erstmal vernichten, weil er nicht gegendert wurde. Sie selbst haben sich inszeniert als die Genderpolizei, haben sich als besser Menschen über die anderen Menschen, die fleißig waren, erhoben und haben gesagt, wir wissen es richtig, die Moral. Und ich sag's dir, das ist ja eine Ideologie und es hat mit Moral zu tun, mit einer Pseudomoral. Ideologie ist die Faulheit. Ist die absolute Wissenschaft der Faulheit. Ideologie ist die Wissenschaft der Faulheit. Du musst nur einen fucking Satz lernen und damit kannst du durchs Leben gehen und kannst alle anderen bevormunden. Alle anderen müssen lernen, machen, tun. Das wollen die nicht, weil die es gar nicht können, weil sie zu dumm sind. Und erstaunlicherweise, wenn man das sieht als geschichtlichen Hintergrund, wie das über die Welt gegangen sind, natürlich setzen sich alle die ganzen, die nichts können, die nicht sich dem Wettbewerb stellen wollen, die keine Leistung bringen, setzen sich damit drauf und machen sich damit wichtig. Und die Unbeherrschten, die sich nicht im Griff haben und die zu dick sind, stellen sich hin und sagen, dick sein ist schön, ich fühle mich wohl, wie ich bin. Und damit sind sie raus aus der Messbarkeit. Dann hassen sie natürlich Sendungen, wo irgendwelche Models mitmachen. Models sind alle scheiße, weil die haben sich ja leider im Griff, die sind diszipliniert und so. Das ist im Prinzip der Aufstand oder der dreiste Aufstand der Faulen, mit einer Moral, die es nicht gibt und einer Ideologie, die einfach nur Ideologie ist, die Wissenschaft der Faulen. Das war's. Die wollen nichts lernen. Und ich finde das total spannend. Und tatsächlich, wenn du jetzt nach Berlin guckst, guck doch nach. Ich meine, stell mal vor, da ist jemand in Berlin, der vertritt ganz Deutschland auf der ganzen Welt, bringt ein Buch unter seinem Namen raus, das er weder geschrieben hat, aber noch schlimmer, er weiß gar nicht, was drinsteht, weil er hat es nicht mal gelesen. Das ist so irrsinnig. Das ist die Abkehr von jeder Leistung, von jeder Messbarkeit. Und was macht sie? Sie rennt rum und sagt, sie macht, wie heißt das hier, feminine Außenpolitik. Ja, das merke ich. Da kann sie direkt in den Iran gehen, haben wir vorhin drüber gesprochen. Was tut sie denn? Was tut sie denn für die Befreiung der Frauen in der Welt? Gar nichts tut sie. Sie probiert sich eine neue Maßeinheit zu machen. Und ich kenne einen Menschen, den ich sehr, sehr, sehr schätze, der hat das auch gemacht, nämlich der Herr Thoma. Herr Thoma ist der Gründer von RTL. Und der hat irgendwann sich überlegt, wie kann ich mich messen mit den anderen Sendern? Wie kann ich eine Maßeinheit einführen, dass ich wertvoller bin als andere? Und dann hat er gesagt, pass auf, die meiste Kohle geben die Leute aus zwischen 14 und 49. Das sind die, die jung sind, die wollen was bewegen, die legen sich in Marken fest, die entscheiden, welche Automarke sie am liebsten mögen, welche Klamotten sie am liebsten. Das war früher so. Und da hat er gesagt, gibt eine neue Währung. Es gibt einmal alle Fernsehzuschauer, da gibt es die 1449, das sind die Wertvollen. Und da hatte er ratzfatz gute Karten, weil es ja eine neue Währung, die er eingeführt hat. Das ist genau das Gleiche, was die gemacht haben. Das Gender ist alles eine Sache.
Ja, es ist ja spannend. Das finde ich total spannend. Es ist schon was dran. Also ich habe gestern dieses Hörbuch weitergehört, in dem Warum schlafen die Schafe oder wie heißt das? Egal. Warum schweigen die Lämmer? Nicht warum schlafen die Schafe? Warum schweigen die Lämmer? Da ist mir dieser Satz wieder ins Ohr gekommen, die Macht geht vom Volke aus. Das ist ja die ursprüngliche Form der Demokratie. Die Macht geht vom Volke aus. Das ist eigentlich momentan gerade sowas von vorbei.
Weißt du was? Das Volk macht nichts.
Die schlafen tatsächlich alle.
Ja, das macht nichts. Die Macht, gibt keine Macht, die Macht macht nichts, das Volk macht nichts. Die zahlen ja. Einfach gestern in der Gruppe, in der ich gestern war, ne, ich habe keinen gefunden, der nicht komplett entsetzt ist über den Zustand dieses Landes. Und Ich habe auch keinen gefunden, der nicht besorgt ist darüber und der sich selber auch Sorgen macht um seine eigene Zukunft, um die Zukunft seiner Kinder vor allen Dingen. Also meine, wir sind ja auch so in so einem Alter, wo man sagt, gut, also geh mal davon aus, in den nächsten 20, 30 Jahren wird die Mischpoke, so wie es werden sowieso nicht durchhalten, die werden weg sein bald und dann auch für immer. Aber ich meine, für mein Leben, ich habe ganz tolle Sachen erlebt und so. Ich, also bei mir muss die Batterie jetzt nicht mehr so gefüllt werden, aber meine Kinder, was haben die vor sich? Eine Gesellschaft, die gesteuert wird von Leistungsverweigerern, fern jeder Heimat, die von einer Nichtwissenschaft mit einem Satz getrieben werden. Das soll Leistung sein. Das ganze Land, Deutschland, war mal Weltmeister in dem ganzen Thema Medizin, also in der Erfindung von neuen Medikamenten und sowas alles. Ja, heute beteiligen sie sich am internationalen Fusch und lassen sich dafür feiern in der, wie heißt die Straße, wo sie sitzen, in Goldbachgasse oder so, die Biontech-Jungs. Goldberg, glaube ich, heißt es tatsächlich.
Ja.
Das ist alles auf dem falschen Weg. Aber ich bin auch fassungslos, frustriert und ich denke immer, das mag, sagen sie auch, alle Leute sagen eigentlich, ja, wir machen jetzt einfach weiter erstmal. Aber es ist schlimm.
Ich bin gespannt. Denken wir doch positiv und positiv in die Zukunft. Ich starte ja heute meine Tour und fahre heute, mal gucken, ob du weißt, was es ist, auf die Insel der Reichen, Nackten und Schönen.
Die Insel der Reichen, Nackten und Schönen, das ist mit Sicherheit Bielefeld.
Bielefeld haben sie ja jetzt gefunden.
Ja. Nein, wahrscheinlich ist es Sylt.
Ja, wobei ich ja immer sage, die Reichen sind da nicht nackt und die Nacken sind da nicht schön.
Du hast recht.
Aber ich freue mich drauf. Also blöderweise, man fährt immer einen Tag hin und dann am nächsten Tag muss man weg. Aber Sylt ist immer was ganz Besonderes. Wir werden einmal über die Insel fahren und einmal ins Wasser gehen und Fischbrötchen essen und dann werden wir spielen. Und dann fahre ich von Sylt nach Magdeburg und zwar ins Theater in der Grünen Zitadelle. Das ist ein 100-Wasser-Haus. Da ist alles krumm und schief und da trete ich seit Jahren auf. Sehr, sehr schöner Spielort. Von da geht's nach Dresden und von da geht's nach Leipzig, also eine richtige Osttour. Und soll ich dir was sagen? Ich bin ja, fühle mich ja im Osten wohler nicht, aber die Oster, dem merkst du schon an, dass die misstrauischer sind. Also nicht mir gegenüber, sondern eben der Politik. Da kannst du wirklich auch ein bisschen diskutieren und die sind nicht so ferngesteuert. Das macht mir immer sehr viel Spaß da.
Ja, es ist, also ich glaube eins, sie sind tatsächlich, im Endeffekt sind sie, wie soll man sagen, sprechen wir es doch einfach aus, was soll's, ich schert mich doch nicht. Also, was die AfD angeht, ne? Im Osten sagen sie, pass auf, wir haben ja lange gekämpft, wir haben hart gekämpft und es ist noch nicht so lange her, dafür, dass wir wählen können, was wir wollen. Und wir lassen uns von Leuten an der Macht nicht sagen, was wir wählen dürfen und was wir nicht wählen dürfen. Das hat auch der Westdeutsche früher nicht gemacht, aber der kennt ja diese, hat ja diesen unmittelbaren Vergleich nicht. Und ich glaube, die im Osten sind da deutlich empfindlicher, wenn man ihnen sagt, was sie zu tun haben. Und ehrlich gesagt, ich finde das gut, ich finde das ganz schlimm und ich verstehe total, welche Vorbehalte es gibt für die AfD und da gibt es auch Menschen, wo ich also sage, was die sagen, es geht alles überhaupt nicht und das Letzte, also auf meiner Agenda ist, dass ich irgendwie rechts bin oder Nazi oder sonst irgendwas, ich bin ein vernünftiger Mensch, der eher in der Mitte angesiedelt ist und vielleicht eher in der konservativen Mitte inzwischen aufgrund der Vorkommnisse als in der sehr, sagen wir so, ganz liberalen oder in der ganz innovativen Mitte. Ich bin eher konservativ, ich möchte gerne eigentlich, dass die Sachen schön und ruhig und entspannt sind und sicher und sowas alles. So. Aber ich finde, eine Partei, die ja mehr Prozent hat in ganz Deutschland, als die Partei, die uns tyrannisiert, die hat zumindest verdient, in einer Demokratie stattzufinden. Und ich finde es ganz schlimm, dass man jemand wie zum Beispiel, ich sage jetzt mal ein Beispiel, Alice Weidel, also ich kenne ganz viele Leute, die sagen, das kannst du ja nicht hören, das ist ja eine Nazi-Braut, das ist ja widerwärtig und so, ne? Das kenne ich ganz viele, die das sagen. Aber von den Leuten, die ich kenne, die das hören, was die Frau sagt, immerhin übrigens Lesben mit Kind und so, ne, muss man auch mal sagen, aber wenn man hört, was sie für Reden hält, und das geht übrigens auch für die letzte Rede von Frau von Storch, wo man auch einiges kritisieren kann in der Vergangenheit, aber wenn du das dann anhörst, dann musst du ja leider sagen, dann nickst du halt immer mit dem Kopf und sagst, jawohl, richtig. Und wenn man doch schon mit dem Kopf nickt, und wenn wir in einer Demokratie leben, dann muss eine Demokratie auch so eine Partei aushalten können. Und ich finde es nicht, überhaupt nicht demokratisch, das sozusagen verbieten zu wollen.
Ja, Verbieteritis oder Verboteritis ist ja bei uns momentan gerade ganz in.
Ist dein Publikum eigentlich im Osten? Ist das Publikum, also wenn ich dich jetzt nehme, ne, verbinde dir die Augen und setze dich in ein Taxi und fahre 2 Stunden mit dir durch die Gegend und lass dich dann raus auf eine Bühne. Weißt du, dass du im Osten bist?
Ja. Ja, das weiß ich. Also es gibt auch noch ein krasses Beispiel, was mich selber überrascht hat. Ich bin ja in einer soziokulturellen Begegnungsstätte aufgetreten. Und ich hatte die dann vorher gewarnt, weil die natürlich total links waren und total so. Und das war aber im tiefsten Osten, in Annaberg-Buchholz, wo immer das ist. Da ist der Chef anschließend gekommen und hat gesagt, ich verstehe überhaupt nicht, warum du da im Westen da diese Cancel-Schwierigkeiten hast. Deine Ansichten, deine Gags gehen doch in alle Richtungen. Und es geht so, du hast sogar eine zweite Ebene. Also, wenn dich jemand rausschmeißt, dann ist das einfach nur so, dann wollen die das nicht sehen. Und der Unterschied ist tatsächlich, der Osten, die hören zu, denken und sind bei der ganzen Sache sehr liberal in der Meinung. Also in alle Richtungen ist es so. Und die Westen, im Westen, auch nicht alle, aber die, die mich hier gecancelt haben oder so, die suchen sich nur das Böse raus, was er gesagt hat, und wägen das gar nicht ab und möchten auch das Risiko nicht eingehen, abwägen zu müssen, weil es ja viel einfacher ist, einseitig zu denken und damit das Ganze ins Kippen zu bringen. Das ist ja immer so. Also, das ist immer mehr Yin und Yang im Osten. Die wägen das mehr ab. Aber was sie überhaupt nicht haben, sie sind halt misstrauisch. Das merke ich immer. Die sind misstrauisch. Für die gibt's noch die da oben. Die da oben, von denen lassen wir uns nicht. Und hier im Westen ist ja immer, wir sind alle solidarisch. Und wenn du nicht mitmachst, bist du nicht solidarisch.
Noch schlimmer, hier im Westen ist es zurzeit so, dass die oben, in Anführungsstrichen, uns von morgens bis abends probieren einzureden, dass sie welche von uns sind. Dabei sind das Aliens, aus der Welt gestoßene Vollpfosten, die mit uns gar nichts zu tun haben. Die lügen, die betrügen, die ihre Lebensläufe fälschen, die falsche Bücher schreiben, die nicht richtig sich vorbereiten, die keine Ahnung haben, die völlig hirnverbrannte Interviews geben, die sich lächerlich machen an jeder Ecke, die schlimmsten, also die legen Korruptionsverhalten an den Tag wie keine Ahnung, irgend so ein afrikanischer Terrorstaat. Das ist denen völlig wurschten egal.
Wo mir wieder einfällt, wo du gerade sagst, unvorbereitet Interviews geben. Wie naiv kann man eigentlich sein? Damit meine ich jetzt mich. Weil ich dann auch immer denke, nein, das ist ein Versehener. Das kann irgendwie, nein, also das ist die Ausnahme. Aber es ist tatsächlich wirklich so, wenn ich daran denke, dass die Ricarda Lang mit diesen Big Mac-Resten auf ihrem Kleid ein Interview gegeben hat. Wenn ich ein Interview gebe, König ich mir die Haare. Und die steht da und weiß genau um ihren Ruf und hat lauter Essensreste auf ihrer Bluse, während sie 10 Mikrofone vor sich hat.
Ich schwör's dir, jemand, der, ne, sind wir wieder bei der Ostküste, jemand, der keine Bildung, keinen Respekt vor Leistung hat, jemand, der nie gearbeitet hat, der nie von anderen Leuten auch mal, also für andere Leute etwas tun musste und so, der nur sein Ding gemacht hat, dessen Eltern immer gesagt haben, du bist gut, wie du bist schön, wie du bist, egal wie du bist, du bist immer alles toll und super und hin und her und so. So jemand kann das nicht, die haben keinen Respekt, die haben keinen Respekt vor dem Job, die haben keinen Respekt vor Mikrofon, das ist denen völlig egal, die plappern daher, was sie daher plappern. Und die haben auch, es gibt ja auch keine Konsequenz, das Irre ist ja das, die können ja den ganzen Krempel machen ohne Konsequenz, stell mal vor. Wenn du Geschäftsführer bist von irgendeiner Bäckerei, ja, und dann fragt dich jemand, Mensch, was ist denn eine Semmel? Und dann antwortest du, das ist wie ein Laib Brot, aber mit Körnern, aber mit feinen Körnern. Da sagst du, der Typ hat überhaupt gar keine Ahnung, worum es geht. Ich habe doch gerade eine klare Frage gestellt, was antwortet der denn? Wenn der Geschäftsführer ist, ne, und weiß nicht mal das, dann muss ich ihn rausschmeißen. Das ist.
Stell dir mal vor, du bist jetzt als Bäcker, als Geschäftsführer in einer Bäckerfiliale, zum Beispiel Junge Bäckerei, gibt es doch hier in
Ja.
Hamburg. Und die sagen, du hast heute ein Fernsehinterview. Und dann kommst du da an und hast noch ein Salatblatt auf der Bluse hängen und noch ein paar Sesamkörnchen beim Big Mac. Und der, da weißt du, so halbe Hähnchenteile hier in den Mundwinkel hängen. Das stimmt schon.
Es ist denen, das ist eben das Ding, es ist ihnen wurscht.
Ja, und der Vernünftige, ich weiß ja nicht, ob ich vernünftig bin, aber ich denke dann immer, nein, Kai, du täuschst dich, aber es ist nicht so, man täuscht sie nicht. Die reden so ein Blech und oh, Horror.
Und wenn du dann hörst, ne, ich weiß nicht, ob du mal, ich habe im Bundestag, wunderbar, da ist irgend so eine ganz junge, und es hat nichts mit Jungen zu tun, aber dann ist da irgendein Mädel, die ist 18 oder 20 oder so. Spricht die im Bundestag und haut so, stampft so auf und haut mit der Faust so auf den Pult und so. Und du guckst die an und denkst, der Herr Precht hat schon recht, dass er sagt, die benehmen sich alle wie so kleine, bockige, erstgewählte Klassensprecher, die sich irgendwie aufblasen wollen wegen einer Sache, die überhaupt völlig irrelevant ist. Und genauso sind die. Also und diese, also Klimakleber, ich muss übrigens sagen, zum Thema Klimakleber, ich bin sehr enttäuscht. Ich bin sehr, sehr, sehr enttäuscht. In Hamburg war Hafengeburtstag. Warum bitte hat sich kein Klimakleber an einem Schiff fest, am Bug vorne festgeklebt? Das muss doch möglich sein. Man muss doch mal irgendwelche Sachen machen, die aufmerksamkeitsstark sind und dann da schön kleben und dann ab Richtung Helgoland sich mal ein bisschen duschen lassen. Das ist doch mal eine dramatische Geschichte. Warum machen die das nicht? Nackt habe ich sie jetzt schon gesehen. Also, es gibt schon welche, die sich ausziehen. Das finde ich schon mal cool. Ja, wenn man sie dann mit dem norwegischen Fisch übergießt, dann stinkt der Körper wenigstens auch schön, nicht nur die Klamotten. Das finde ich ganz gut, dass sie nackt das machen. Finde ich gut.
Das ist auch ein Wahnsinn. Überleg mal. Alles dreht total durch.
Total.
Du warst auf dem, Roger, wie heißt er denn jetzt?
Roger Waters.
Oder Roger Waters?
Ich
habe gesagt, wie heißt er denn? Waiters oder Waters? Da schreibst du Waters. Da weiß ich immer noch nicht, wie man das aussprechen soll.
Waters oder Waters? Ja, Roger Waters. Das war Roger Waters von Pink Floyd. Der hat in Hamburg ein Konzert gegeben und ich bin ja großer Konzertgänger und so. Und es ist mir egal, was sie ihnen da politisch alles vorwerfen. Da haben sie auch, der ist ja auch Nazi, weil er irgendwie für die Palästinenser irgendein Fall mal war. Ich weiß, ich rede hier Unfug, weil ich weiß es nicht, ich habe es nicht recherchiert, ist mir auch egal. Es fing gleich damit an, bevor das Konzert losging, hat er schon mal gesagt, alle in Frankfurt wollte man ihm verbieten, aufzutreten von Staats wegen. Stell mal vor, das ist wie Honecker. Honecker verbietet Udo Lindenberg aufzutreten. Das ist Irrsinn. Da wollen sie Roger Waters von Pink Floyd verbieten, aufzutreten, weil er angeblich irgendwie rechte Propaganda irgendwo gemacht hat. Ja.
Der hat einen Stein durchs Publikum fliegen lassen, wo ein Jugendstern drauf war. Vor Jahrzehnten mal.
Ja, weißt du was? Und dann auf dem Schwein steht drauf, kill the poor. Weil das nämlich eine Botschaft ist sozusagen und weil die Pigs die Bösen von oben sind und so. Aber ich sag dir, was da war. Ich bin also hingegangen deswegen, weil ich mag die Musik von Pink Floyd gerne. Ich freue mich auf 2, 3 Lieder ungemein, weil ich das unglaublich toll live finde. Und ich weiß, dass der optisch auch immer alles gibt. Und ich habe ja im Hyde Park haben wir ihn gesehen vor 3, 4 Jahren. Und jetzt war es eben in der Halle. Dann kommst du in die Halle rein. Die Bühne steht in der Mitte, ein ganz großes schwarzes T. Wie ein Tee sieht das aus, ne? Steht in der Mitte und du siehst gar keine Band und nix und sowas alles, ne? Und dann fängt das Konzert an und dann hörst du, dann er hat überall Lautsprecher, das ist alles Multi-Surround-mäßig gemacht und dann fliegt, dann geht es aus, dann siehst du so einen Strahler, wie als ob du hörst einen Helikopter-Sound und dann fliegt der Helikopter in der Halle im Kreis. Also es hört sich an, als würde da wirklich ein Helikopter fliegen. Also richtig laut und kräftig, also auch so, dass du es im Bauch spürst und so. Und dann dieser Scheinwerfer dazu. Dann hörst du Roger Waters von der Platte The Wall, ist das Lied der mich. Sagt er was, ne? Das siehst du dann auf diesem, also du merkst dann, das schwarze T ist alles LED. Dann sagt er was. Und dann kommt die Musik, dann geht dieses schwarze Ding nach oben und die Band ist da drunter. 9-köpfige Band, Wahnsinn, wahnsinnsgeile Band, supergeile Musiker. Und dann fängt das erste Lied an und ich würde vorschlagen, wir posten es unten drunter. Ich habe das aufgenommen extra für unseren Podcast und das kann man ja auf meine Seite, glaube ich, kann man verlinken. Das kannst du von meiner Seite runternehmen. Mhm. Ich ich schick's dir nochmal als.
Ja, ich habe ja das letzte Mal dein Weinvideo auch runtergeladen.
Ja.
Das habe ich dir illegal bei Facebook geklaut.
Sehr gut.
Und dann
genau. Das kriegen wir schon. Ich schick dir das zu und dann fing was an. Das war so kräftig und so mächtig und eine so fette Botschaft. Totaler Wahnsinn. Wie war das nochmal? Us good, them bad. Und das in riesigen Buchstaben.
Ah, das ist aber schön.
Und rot. Das ist so hammer gemacht gewesen. So wirklich, also ich habe da gesessen und habe mir gedacht, lieber Gott im Himmel, ich möchte solche Sachen, das ist ja das, was ich, wofür ich so lebe, auch in meinem kreativen Leben. Das ist so toll gewesen. Naja, da war die Band oben und so. Und dann passiert aber Folgendes. Dann entwickelte sich dieses Konzert langsam in eine Belehrungsstunde. Ich würde mal sagen, 68er-Spirit, der ganz viel für Gerechtigkeit macht. Also es kam haufenweise, zum Beispiel waren so Bilder aus Kriegs- und unterdrückten Ländern, aus Kriegssituationen und so. Und dann wurde immer einer rausfotografiert, ein Gesicht. Und das Gesicht wurde auf die LED gebracht. Ne? Am Ende waren da wahrscheinlich 300 Gesichter von gequälten Menschen und sowas alles, ja. Aber es war keiner dabei, der so aussah wie Kirsten und ich. Dann waren so Botschaften, also bei einem Lied war es zum Beispiel so, was immer gesagt hat, also Name von jemand, also zum Beispiel dieser farbige Amerikaner, der von den Polizisten, der sich auf seinen Kopf gekniet hat, der dann gestorben
Floyd,
ist.
Floyd
hieß dann steht der, da, genau, Floyd sowieso, dann steht da sein Verbrechen, er war schwarz, seine Strafe tot. ich meine, das ist jetzt ein bisschen einseitig und ein bisschen plakativ und auch ein bisschen 68 und ein bisschen zu viel von diesem Zeigefinger. Und ich gehe jetzt ins Konzert, also ich finde schon toll, wenn dann jemand eine Botschaft hat, finde ich total super. Und aber ich möchte auch, ich möchte nicht, ich sag mal, über von 120 Minuten, 90 Minuten belehrt werden. Möchte ich einfach nicht. Ich möchte weder von der Politik noch von der Kunst belehrt werden. Und das war ein bisschen schade, aber es war optisch und musikalisch war geil.
Naja, er macht das sicherlich auch mit Absicht, weil er halt, glaube ich, schon ganz schön angefeindet wurde. Ralf hat ihn ja, Ralf Höcker hat ihn ja vertreten. Also wenn ich, wer das ja immer fantastisch gemacht hat, aber vielleicht ist das nicht mehr in. Das war Madonna. Madonna hat ja immer, die hat ja einen Palästinenser mit einem Israeli zusammen tanzen lassen.
Absolut. Oder,
und die hat das beherrscht, aber vielleicht ist das nicht mehr in, weißt du, weil die hat die gegen die Kirche gepöbelt. Also das war schon sehr plakativ, was sie gemacht hat. Dies hier klingt ja schon filigraner und tiefer vielleicht.
Also ich finde es halt in der heutigen Zeit, ne, ich finde total okay. Also ich finde zum Beispiel, Comedy ist eigentlich das wichtigste Element in dieser Zeit, weil die Menschen haben nichts mehr zu lachen. Und du bist, ne, ein bisschen so wie im Krieg. Im Krieg gibt es auch immer Comedy. Also ganz viele Witze und sowas alles kommen aus Kriegszeiten, aus schweren Zeiten, weil die Menschen brauchen das, um zu atmen und Luft in die Lungen und Sauerstoff ins Gehirn zu kriegen. Die müssen lachen. Lachen befreit ja auch und macht dich leicht und zumindest für eine kurze Zeit. Und das Gleiche gilt für mich für Konzerte und für Kunst. In schweren Zeiten muss gerade das großgeschrieben werden. Wenn ich mir angucke, dass dann Frau Roth, dass die da auf der Documenta veranstaltet und so, dass überall irgendwie auch politisch einseitig, das ist, geht mir so gegen den Strich, du machst ja keine Vorstellung.
Ich bin auch aber es ist schon schön. Also das könnte ja tatsächlich auch so eine Art Message sein von dem heutigen Podcast, dass man den Leuten anrät, also geht einfach raus. Ich beneide dich ja sehr darum, dass ich im Moment überhaupt gar keine Zeit habe, auf irgendwelche Konzerte zu gehen. Aber zumindest habe ich die andere Seite. Ich kann halt viel auftreten und sehe das da auch. Und gestern Abend in diesem Comedy-Club, wo ich da aufgetreten bin, der Kollege, der vor mir dran war, hat übrigens von verkaufenden Personen gesprochen.
Ja.
Verkaufende Personen. Und ich bin dann anschließend raus und sage, habe ich das jetzt gerade richtig gehört? Und habe dann wieder vom Leder gezogen, also erstmal Zigeunersoße, Negerkuss, hatte ich schon gesagt, Negerkuss wollte ich noch sagen, hatte ich gesagt, ne, Zigeunersoße auch, ja, so, und natürlich sind wieder zwei aufgestanden und gegangen, aber der Rest war total entspannt und die haben sich gebogen vor Lachen, ja, völlig befreit. Wie mir mal jemand gesagt hat, wenn man in meine Show geht, dann ist es so, als wenn man die viel zu engen Schuhe, die man sein Leben lang trägt, endlich einmal ausziehen kann. Das finde ich eigentlich
ganz gut. Finde ich einen super Vergleich. Das ist nichts Weltbewegendes und du wärst auch nicht dran gestorben, aber es ist diese Befreiung ist toll. Und das kennt ja, besonders Frauen kennen das, glaube ich, wenn sie mit engen Stöckelschuhen durch die Gegend marschieren.
Ja, ja. Naja, siehst du, jetzt gehe ich wieder auf Tour heute, müssen wir mal sehen. Ich werde mir gleich ein Wohnmobil angucken.
Ja.
Ich möchte vielleicht mit einem Wohnmobil auf Tour gehen. Dieses hier wird mir sehr wahrscheinlich zu teuer sein. Aber eigentlich ist das der Plan.
Ich sag dir, da kann ich dir einen guten Tipp geben. Denk dran, dass es ein kleines Wohnmobil ist, wo man durch kleine Straßen fahren kann. Das ist das eine. Also ein Bulli ist, glaube ich, manchmal besser als ein richtig großes Wohnmobil auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist das andere natürlich deutlich bequemer. Und du bist ja auch nicht hier studentisch unterwegs. Ich kenne jemand, der hat sich ein Wohnmobil gekauft zum Test, ein kleines. Dann ist er damit einmal gefahren, hat festgestellt, ist zu klein, ein größeres gekauft. Dann ist er damit einmal gefahren, hat festgestellt, ist zu klein, ein größeres gekauft.
Oder jetzt hat er eins mit Garage und Hubschrauber.
Ja, almost, genau. Also er hat noch keinen Lastwagenführerschein machen müssen dazu extra. Aber tatsächlich hat das wollte ich nur sagen, das Leben verändert sich mit einem Wohnmobil, glaube ich. Und für mich ist so, ich habe meiner Frau neulich vor einem neuen California gestanden, dieses der Bulli eigentlich in einer neuen Variante, aber dann auch zurechtgemacht so ein bisschen, ne, mit so einem Dach oben drauf, so einem Faltdach und mit Betten drin und so. Und da haben wir schon gedacht, Mensch, wenn wir jetzt ein bisschen älter sind und so damit durch die Gegend fahren, dass du auch noch durch die kleinen italienischen Gassen kommst, wenn du durch Italien fährst oder durch Frankreich, das ist, glaube ich, schon schön. Wenn es für Tournee ist, es, glaube ich, macht es Sinn, dann ein bisschen größer zu nehmen. Die kriegt man aber gebraucht, kosten trotzdem tatsächlich schon auch anständiges Geld. Aber ich glaube, sie verlieren nicht so, ich würde sie nicht neu kaufen, aber dann verlieren sie, glaube ich, auch nicht so viel an Wert. Und es ist, glaube ich, du bist immer, wenn du auf Tournee bist, du bist halt immer zu Hause.
Das genau, ist das, also der Punkt, warum wir das mal machen wollen, ist, weil man auf Tournee immer nachts in diese Hotelzimmer schleppen muss und dazu habe ich keinen Bock. Und weißt du, wer das auch hat? Weißt du, wer auch so ein Wohnmobil hat? Das ist Georg Preuße. Ach. Und jedes Mal, wenn ich den treffe, irgendwo auf irgendeiner Pressekonferenz oder irgendeiner Premiere oder so, dann zieht er mich immer an die Seite und sagt, okay, ich muss dir das nochmal erzählen, wir haben ja jetzt dieses Wohnmobil und da haben sie hinten zwei Fahrräder drauf und dann sagt er, guck mal, da wundern sich die Leute manchmal, wer fährt denn da im schicken Anzug auf dem Fahrrad durch die Stadt? Das bin ich, weil wenn ich auf Premiere fahre, irgendwo fahren wir an den Stadtrand, stellen unser Wohnmobil da ab, dann ziehen wir unsere Anzüge an, setzen uns aufs Fahrrad und fahren dahin, wo wir hin müssen. Der ist total begeistert davon, hat er schon ein paar Jahre und zwar so begeistert, dass er mir davon erzählt.
Also ich würde auch, wenn ich jetzt, ich bedauere das ja sehr, dass ich deinen Job nicht machen darf, weil das ist irgendwie was, was ich total toll finde eigentlich. Aber ich würde das immer machen, ich würde meine Frau benehmen, würde immer im Wohnmobil fahren, damit ich immer zu Hause bin abends. Ich glaube, egal wie, ne, also viele Hotelzimmer sind ja nicht besonders viel besser als ein Wohnmobil.
Ja, wir haben vor allen Dingen immer das indische Zimmer, das ist am Ende des Ganges. Das ist ja unser Gag. Was meinst du, ist es heute indisch? Das Zimmer am Ende des Ganges. Oft ist es auch tatsächlich so. Warum? Was wir ja schon gar nicht mehr machen, ist Frühstücken im Hotel. Wir haben das immer dabei. Naja. Ja, mein Lieber. Ja,
so ist es. Du gehst jetzt wieder schön los. Übrigens auf Sylt, ne, gibt ein Vorurteil. Von wegen Sansibar ist nur für Schickimickis und sowas alles, ne? Die Sansibar ist eigentlich ein tolles Restaurant und die machen wirklich tolles Essen. Der Herbert Seckler macht wirklich gutes Essen. Ich habe jetzt mit Wein, er ist auch ein Weinspezialist, habe ich keine Ahnung von, interessiert mich nicht. Aber das Essen ist da wirklich toll. Und es ist ein tolles Erlebnis, in der Sansibar zu essen. Muss nur hingehen, wenn es nicht so voll ist irgendwie. Aber wenn man irgendwie die Chance hat, da normal zu essen, ist es wirklich ein tolles Restaurant.
Ja, danke schön für den Tipp. Guck mal, da haben wir auch gleich einen Esstipp. Alle müssen nach Sylt fahren und müssen in die Sansibar zum Essen.
Ja, seid vorsichtig. Lasst euch nicht auf Sylt erwischen, das ist ja wahrscheinlich auch gegen irgendwas.
Ja, genau, stimmt. Okay.
Gut, dann
sind wir doch durch, oder?
Dann sind wir durch, das haben wir toll gemacht. Ich schicke dir den Link von Roger Waters.
Ja, danke schön, mach die, genau.
Und eine frohe Woche allen Beteiligten.
Ja, den lieben Hörern und Hörerinnen und allen Gedöns.
Den Hörenden.
Die lieben Hörende, ja. Liebe Hörer, ist egal.
Ja, sehen. Tschüss.
Tschüss.